Ich habe in dieser Woche einmal einen Bericht gehört beim Autofahren. Da ging es um Weihnachten. Wie lange wird Weihnachten gefeiert?
Irgendwie 1400.
Nee.
Okay.
Andere Vorschläge? Also die erste Christenheit, die Gemeinde, hatte einen Feiertag gehabt. Und dieser Feiertag war jede Woche. War der erste Feiertag, der Tag der Auferstehung Jesu. Und an diesem Tag waren auch immer die Versammlungen, auch wenn sie zwischendurch immer wieder zusammengekommen sind. Aber die Hauptversammlungen waren immer am ersten Tag der Woche. Auf dem Konzil in Nicäa, wo auch das sogenannte christliche Glaubensbekenntnis von Nicäa gegründet wurde, wurde auch darüber beraten, wir müssen doch auch einmal an die Geburt Jesu denken, an das ganze Geschehen, was da ist. Und wir wollen die Geburt feiern, wir wollen die Passionsgeschichte uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, die Kreuzigung, die Auferstehung, die Himmelfahrt, Pfingsten. Und das war in den Jahren, man weiß es nicht genau, zwischen 325 und 335 nach Christus. So lange wird Weihnachten gefeiert. Aber der Grund, der damals die Menschen bewegte, war nicht das Weihnachten, das wir heute feiern. Wurde auch so in der Niederschrift, ich habe es nur gehört, ich kann es nur so weitergeben, wie ich es gehört habe, es wurde in der Niederschrift festgelegt, dass damit der Menschwerdung Gottes gedacht werden sollte. Und dass es nur darum geht, dass Christus als Sohn Gottes in diese Welt gekommen ist, geboren von einer Jungfrau, und dass er damit den Weg zum Vater freigemacht hat. Und darum ist auch das ganze sogenannte Kirchenjahr ins Leben gerufen worden. Wann beginnt das Kirchenjahr? Am ersten Advent, genau. Und endet mit dem sogenannten Ewigkeitssonntag. Das kalendarische Jahr, das haben wir noch vor uns, das Ende. Das denken wir nächste Woche. Ja, so viel einmal zum Ursprung des Weihnachtsfestes. Ich denke mal, für mich war das interessant, ich habe das so noch nie gehört. Aber darum soll es uns auch heute gehen. Weihnachten ist ein Fest, das uns an die Menschwerdung Gottes erinnert. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, um zusammenzuzählen, und das habe ich auch wieder aus einer Zusammenfassung aus der Bibel genommen, wie oft im Alten Testament auf Jesus Christus hingewiesen wird. Ich weiß nicht, ob sich schon einmal jemand damit befasst hat. Ich jedenfalls war doch erstaunt. Zur Person und Wesen des Messias 29 Mal. Das Erdenleben und der Dienst des Messias 27 Mal. Die Auferstehung und die Verherrlichung des Messias 8 Mal. Stellen aus dem Alten Testament, die auf Jesus Christus hinweisen. Das einmal nur so zur Einführung, zum Denken darüber, dass das Geschehen in Bethlehem nicht urplötzlich und ohne Vorankündigung geschehen ist, sondern wirklich schon darauf hingewiesen wurde. Der Predigttext steht im Titus Kapitel 3 vom Vers 4 an. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Dieser Abschnitt beginnt mit dem Als Aber. Und dazu muss ich uns einmal noch den Vers davor vorlesen, den Vers 3. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Nun beschreibt Paulus die Situation, bevor die Rettung in Jesus Christus gekommen ist. Die Menschen lebten wie zur Zeit Noahs. Sie fragten nicht danach, ob es da einen gibt, der sie ins Leben gerufen hat, der die Welt geschaffen hat. Sie ließen sich heiraten und lebten alle Tage herrlich und in Freuden. Und wenn wir uns die Weltgeschichte ansehen, auch in unsere Zeit hinein, dann haben wir das Empfinden, dass sich das Wort Jesu mehr und mehr erfüllt, dass er auf seine Wiederkunft hindeutet. Ehe der Menschensohn kommt oder wenn der Menschensohn kommt, werden die Zeiten sein wie zur Zeit Noahs. Man fragt nicht nach Gott, das ist uninteressant. Man lebt seinen eigenen Wünschen, seinen eigenen Begierden. Und die eigenen Begierden, das erleben wir heute, wenn wir ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt gehen. Das erleben wir heute, dass der Mensch sich nur noch um sich selber dreht, damit nicht mehr in der Lage ist, wirklich auf den anderen zu achten. Wenn es gut geht, dann ist das noch in der Familie, in der Verwandtschaft, dass man aufeinander achtet. Aber in der Allgemeinheit sieht jeder nur zu, dass er oder ich muss haben, ich brauche und ich will. Und was ich will, das ist das Maß aller Dinge. Das ist die Situation zur Zeit Noahs, zur Zeit Jesu und unserer Zeit. Und dann spricht Gott dieses Aber hinein. Oder Paulus schreibt es so: Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, erschien. In dieser Zeit der Dunkelheit, wir haben es auch gehört in der Lesung, Jesus, das Licht der Welt, kam in diese Welt, kam in die Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. In diese Finsternis hinein hat Gott dieses Aber gesprochen. Ein Aber, das diesen Zustand der Menschheit etwas dagegen setzt, etwas Neues schafft. Und mit diesem Aber hat Gott seine Barmherzigkeit, seine Freundlichkeit, seine Menschenliebe uns gezeigt. Paulus schreibt an einer anderen Stelle, als aber die Zeit erfüllt war. Und genau dieser Punkt, auf den bezieht sich Paulus hier. Als Gott Jesus gesandt hat, da erschien dann auch die Freundlichkeit, die Menschenliebe Gottes. Ich gehe mal von mir aus jetzt, wenn ich das so sage. gibt Menschen, die mir sehr sympathisch sind. Habe ich auch kein Problem, ihnen meine Liebe zu zeigen oder in Wort und in Tat und mit im Umgang mit ihnen. Aber es gibt auch Menschen, ach, da könnte mir der Kragen platzen. Ich stelle mal diese ganz beiden Situationen krass gegeneinander. Es gibt aber so auch so Zwischendinge. Aber wenn ich mir so vorstelle, wie die Menschheit seit dem Sündenfall mit Gott umgeht, ist es für mich erstaunlich, dass Paulus noch von der Menschenliebe Gottes sprechen kann. Gott liebt den Menschen, auch wenn die Menschheit sich von ihm abgewandt hat. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Wir wollen unser eigenes Leben. Wir brauchen keinen Gott. Und das erleben wir ja auch in unserer Zeit, dass die Menschheit keinen Gott braucht. In Zeiten, wo es den Menschen gut geht, wo er alles schafft, wo er Ruhe und Frieden empfindet, braucht er keinen Gott. Wozu auch? Es geht uns doch gut. Wir haben Ruhe. Wir brauchen uns um nichts zu sorgen. Wenn wir Hunger haben, dann gehen wir einkaufen. Geld haben wir ja auch. Und alles ist im Laden da. Die Erwachsenen unter uns, die in der DDR aufgewachsen sind, die wissen noch, wie es plötzlich dann im HO, im Konsum, in den Privatläden Dinge gab, die sonst nur unter dem Ladentisch gehandelt wurden. Da waren plötzlich die Läden voll. Was brauchen wir da noch einen Gott? Es ist doch alles da. Und wenn wir heute in die Läden gehen und uns mal darum kümmern, wenn wir etwas brauchen, ich fange mal mit den körperlichen Bedingungen oder Nötigkeiten an. Wenn wir Seife brauchen, dann wissen wir gar nicht, welche wir wählen sollen. Wenn wir Waschmittel brauchen für die Wäsche, dann steht das Regal voll und wir stehen da. Was nehmen wir denn nun? Welche Reklame ist uns denn noch jetzt im Gedächtnis? Wenn wir vor der Butter stehen, 5, 6, 7 verschiedene Sorten Butter sind da. Aus allen möglichen Ländern, gesalzen, ungesalzen, aus Sauermilch, aus frischer Sahne. Es gibt so viele Unterschiede und so könnte ich fortfahren. Wenn ich nur auch an den Brotstand denke, wie viele Sorten Brot gibt es? Es ist doch alles da. Wozu brauchen wir noch einen Gott? Anders sieht es aus, wenn andere Zeiten sind. Ich weiß aus eigener Erfahrung noch, in den Jahren, als wir dann in Wittenberge in die Gemeinde gegangen sind, war die Gemeinde voll. Voll Besucher, die Kirchen waren voll. Da waren die Menschen noch darauf angewiesen, wir brauchen einen Trost, wir brauchen einen Halt in dieser Zeit, wo wir keine Hoffnung haben, wo alles nur in Trümmern liegt. Da waren die Menschen da. Und ich habe es schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob an dieser Stelle. Und in Selin, als wir jetzt da waren, war ein Missionars-Ehepaar da, das uns erzählt hat, wie es in der Ukraine aussieht. Von den äußeren Dingen, die uns im Fernsehen gesagt werden, wurde uns gesagt, es ist nur die Hälfte, die man uns zeigt. weil alles durch die Zensur geht, was gezeigt werden darf. Aber was nicht gezeigt wird, das ist, dass sich in dieser Zeit Menschen um die Gemeinde scharen. Dass Menschen in Trümmern, in Kellern zusammenkommen, um das Wort Gottes zu hören, um einen Grund zu finden, um wirklich zu erleben, dass Gott da ist. Und Gott ist da, ob es uns gut geht oder nicht. Gott hat seine Liebe zu uns Menschen bewiesen, ob wir es annehmen oder nicht. Und darum ist Christus in diese Welt gekommen und hat das Licht gebracht. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Oder wie Christian vorgelesen hat aus der Übersetzung, das Licht konnte die Finsternis nicht überwinden. Anders ist es in der Natur, wir haben es auch gestern noch gehört, stockdunkel. Und wenn ein Licht an ist, dann ist Licht. Aber so war es bei dem Kommen des Lichtes Gottes in diese Welt nicht. Noch nicht, so muss ich mal ganz deutlich sagen. Denn die Menschen haben zwar auf den Messias gewartet, aber als er gekommen ist, haben sie ihn nicht erkannt. Und worin offenbart sich die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes? Wie spüren wir das? Und das ist das, dass Gott uns begegnet. Nicht, so schreibt es Paulus im Vers 5, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Da hat er uns wiedergeboren, nicht, weil wir jetzt gute Werke getan hätten. Viele von uns kennen wohl diese Broschüre, 6000 Punkte für den Himmel. Und da wird dann ganz eindeutig nachgewiesen, dass der Mensch, der mit Gott abrechnen will und meint, er sei gut gewesen und habe doch nur gute Werke getan, dass er letztendlich nur einen ganz geringen Prozentzahl an Punkten erreicht, um in die Herrlichkeit Gottes einzugehen. Werke machen nicht gerecht. Gute Menschen werden nicht gerecht. Gerecht werden Sünder. Das muss uns einmal ganz klar sein. Gute Menschen, die Jesus Christus nicht brauchen, die mit ihrer Gerechtigkeit vor Gott kommen und meinen, sie hätten ja ein Anrecht, werden einmal ganz groß enttäuscht sein. Bei dem einen Gleichnis, das Jesus vom Hochzeitsmahl spricht, war einer da, der kein hochzeitliches Kleid anhatte. Es war einer, der meinte, ich bin doch gut genug. Meine Klamotten, die ich anhabe, reichen allemal aus. Das Kleid, was die anderen alle haben, das sieht ja so gleichmäßig aus. Nein, ich bin ja. Und dann heißt es, er wurde gebunden und hinausgeworfen, weil er eben nicht die Gnade Gottes angenommen hat, weil er eben nicht die Wiedergeburt erlebt hat, die in dem Bad der Gerechtigkeit geschieht. Luther übersetzt in der Taufe der Gerechtigkeit. Und es geht nicht um die Wassertaufe. Ob nun in ein paar Tropfen oder in einem großen Becken oder in einem See oder Fluss, wie auch immer, um diese Wassertaufe geht es nicht. Die Taufe, die an Menschen vollzogen wird, von Menschen, so verstehen wir das, und das ist uns ja wohl klar, ist ein Bekenntnis, dass wir durch Jesus Christus gerettet und geheiligt sind. Die Taufe macht uns nicht gerecht. Wer da glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der wird gerecht. Wer diesen Herrn annimmt, der ist gerecht. Und das geschieht eben durch die Taufe, die wir vom Heiligen Geist empfangen. Die Wiedergeburt, die Gott schenkt. Was kann ich denn dafür, dass ich wiedergeboren werde oder wiedergeboren bin? Was ist denn mein Tun, wenn es hier heißt, Gott hat uns wiedergeboren? Es ist unsere eigene Verantwortung. Es ist unsere eigene Verantwortung, ob wir der Botschaft Gottes glauben und uns dem Wirken Gottes öffnen, dass wir das Wort Gottes annehmen und uns als Menschen bekennen, so wie sie Paulus beschreibt, wie es vorher mit uns war, dass wir sagen, ja, wir sind Sünder, wir brauchen Vergebung. Und wenn wir das einräumen und Gott um Vergebung bitten, in Jesus Christus, unserem Herrn, dann nimmt er uns an. Wer seine Sünde bekennt, dann ist Gott treu und gerecht und vergibt. Und wenn Gott Sünde vergibt, dann wirkt er in uns die Wiedergeburt. Und diese Wiedergeburt ist nicht wie unsere natürliche Geburt, sondern, ich greife mal jetzt sehr hoch, die Wiedergeburt geschieht durch den Heiligen Geist. Praktisch genauso, wie die Geburt Jesu sich vollzogen hat. Gezeugt durch den Heiligen Geist. Und wir sind nur Kinder Gottes, wenn wir durch den Heiligen Geist die Bestätigung dazu haben. Weil uns Gott eben in seiner großen Liebe und Barmherzigkeit nahegekommen ist. Und diese Liebe Gottes ist es, die mir ganz persönlich auch immer wieder den Mut gibt, das auch so zu sagen. Ich habe in Wittenberge mal eine Predigt gehört, jetzt im vorletzten Jahr, also nicht das Jahr davor. Da sagte der Prediger dann, es gibt in den Freikirchen immer die Meinung, du musst dich bekehren, du musst dich bekehren. Nein, sagt er, die Menschen können sich nicht bekehren. Bekehrung wirkt der Geist Gottes. Der Mensch hat nur eine Aufgabe, sich diesem Gott, der Liebe Gottes, zu öffnen und zu sagen, ja, Herr, ich will, dass du an mir handelst. Unsere Werke, ob nun religiös oder ganz praktisch in anderen Dingen, gute Werke, bewirken das nicht. Einzig allein dein, mein, unser Ja zu Jesus Christus ist das, was an uns und in uns wirksam wird. Der Geist, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Herrn, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens werden. Das ist so der letzte Teil der Predigt. Gott hat seinen Geist reichlich ausgegossen in Jesus Christus, unserem Herrn, dass wir seine Kinder werden, seine Erben. Es gibt in der Welt vielfach Erben. Also Kinder sind normalerweise prinzipiell Erben, aber es gibt auch noch viele andere, die miterben können an irdischem Gut. Wenn der Erblasser meint, meine Kinder taugen nichts, die haben sich nicht um mich gekümmert, dann hat er das Recht zu sagen, die kriegen nichts. Und dann setzt er eben andere Erben ein, die aber gar nicht seine Kinder sind. Und wenn die Bibel von Erben spricht, dann spricht sie von Kindern Gottes. Wir sind Kinder Gottes, die wir an Jesus Christus glauben. Und wir sind Erben der Herrlichkeit. Wir sind diejenigen durch Christus dazu befähigt, teilzuhaben am Reich Gottes. Etwas anderes haben wir nicht zu verkünden. In Jesus Christus ist uns die Liebe, die Menschenfreundlichkeit Gottes erschienen. In Jesus Christus ist uns Sündenvergebung zugesprochen worden. Und wir haben es ja auch vorhin schon gehört, in Krippe, Kreuz, die Einheit wollen und können wir nicht trennen. Da haben wir Vergebung. Und wo wir Vergebung haben, sind wir Kinder Gottes. Etwas Größeres, etwas Hoffnungsvolleres kann es für uns nicht geben. Denn damit sind wir Erben der Herrlichkeit und wissen, dass wenn wir unser Leben hier beenden oder wenn Jesus wiederkommt, wer weiß wann, ich weiß es nicht, aber wenn er wiederkommt und wir sollten es erleben, dann nimmt er uns sofort auf in seine Herrlichkeit. Darüber lasst uns froh und dankbar sein. Und das ist der Grund, der uns zu Weihnachten gelegt ist, in der Menschwerdung Gottes. Amen.